Vielleicht bist du gar nicht so oft in einer Kirche oder in einem Gottesdienst und hörst heute Morgen die ganze Zeit Heiliger Geist und er wohnt in uns und er wurde ausgegossen. Und du fragst dich vielleicht, wo bin ich hier gelandet? Wovon reden die hier eigentlich die ganze Zeit? Ticken die noch richtig? Ich kann nachvollziehen, dass das befremdlich ist. Würde mir wahrscheinlich ganz ähnlich gehen. Aber keine Angst, das hier ist in der Tat eine christliche Kirche. Und das, wovon wir sprechen, finden wir genauso in der Bibel. Es steht dort bei dem Bericht über Pfingsten. Befremdlich ist daran wahrscheinlich nur, dass wir genau das glauben, dass das so passiert ist, wie es da drin steht. Und vor allem, dass das auch Bedeutung für mich und für uns heute hat. Mit meiner Predigt möchte ich heute diese Fragen, die damit einhergehen, etwas beleuchten. Wir haben ja gerade über die Bibel-App schon den Pfingstbericht gehört. Darum werde ich das nur noch mal kurz zusammenfassen. Die Jünger von Jesus und einige andere Anhänger, es waren wahrscheinlich deutlich mehr als die 12, waren zusammen in einem Gebäude, an einem Platz. Und sie haben gemeinsam das Pfingstfest gefeiert. Aus den Büchern Mose, aus dem Alten Testament, kennt man es als das Fest der Ernte. Eins der drei großen jüdischen Feste, wo alle eingeladen und aufgefordert wurden, alle Erwachsenen nach Jerusalem zu kommen. Das heißt, die Stadt war in diesen Tagen rappelvoll. Das Fest wurde am Ende der Weizenernte gefeiert, deshalb auch das Fest der Ernte. Aber zur Zeit Jesu wurde es auch Pfingsten genannt, so übersetzen wir es. Im Griechischen, wovon es abgeleitet wurde, hieß es Pentekostos und es steht für der 50. Der 50. Denn das Fest der Ernte wurde 50 Tage nach Passa gefeiert. Und während sie im Haus waren und dieses Fest zusammen gefeiert haben, kam plötzlich im Haus und drumherum, man kann es nicht richtig verstehen, was es im Text bedeutet, aber es kam ein Wind auf, ein Brausen, wie ein Sturm. Und es kam auch gleichzeitig so etwas wie Feuerzungen über jeden, der in diesem Gebäude war, der dazugehörte. Und die Anwesenden fingen daraufhin, in anderen Sprachen zu sprechen. Wie sich das vielleicht angehört hat, haben wir ja gerade in der Bibel-App gehört. Was da passiert, was Lukas, der Autor, berichtet, kann er gar nicht richtig in Worte fassen. Wie in der Offenbarung, Apostel Johannes, behilft er sich auch mit Vergleichen, weil er es nicht in Worte fassen kann. Er schreibt zum Beispiel, wie von einem Sturm, ein Geräusch, ein Brausen, wie von einem Sturm. Oder es kam etwas auf alle Anwesen, das so etwas war wie Feuerzungen. Er kann es nicht in Worte fassen und gebraucht Vergleiche, weil es einfach das übersteigt, was der Mensch ausdrücken kann. Dabei war das Geschehen aber ganz deutlich zu hören und lokalisierbar. Denn wir sehen in den nächsten Versen, dass plötzlich ganz viele Leute aus Jerusalem, es war ja voll in der Stadt, dorthin strömten und innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich mehrere hundert Menschen vor Ort waren. Und die Männer, die dazukamen und die Leute, die dazukamen, waren überrascht. Nicht wegen dem Brausen, das wahrscheinlich auch, sondern sie waren darüber überrascht, dass diese Männer, die alle aus Galiläa kamen, und das konnte man denen anscheinend ansehen, in ihrer eigenen Muttersprache redeten. Also sie hörten sie in ihrer Muttersprache und sie kamen ja aus den verschiedensten Ländern, sprachen ganz unterschiedliche Sprachen. Aber zu diesem Fest sind sie alle nach Jerusalem gekommen und hören jetzt diese Männer in ihrer Muttersprache reden. Und dann ergreift Petrus das Wort und er sieht wahrscheinlich die Fragezeichen in den Augen seiner Zuhörer und hält eine Rede. Diese Rede kann man ganz grob in zwei Teile untergliedern. In dem ersten Teil der Predigt gibt er eigentlich eine Antwort auf genau diese Frage, was hier eigentlich passiert. Die Leute wollen es wissen, können es nicht verstehen. Und nachdem er diese Frage beantwortet hat, hält er spontan eine Predigt zu den Leuten, die Jesus getötet haben. Genau über diesen Mann redet er danach mit ihnen. Lasst uns zuerst den ersten Teil der Predigt lesen, wo Petrus diese Frage beantwortet. Was passiert hier eigentlich? Wir lesen es in Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 21. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt kommt das Zitat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und die Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit der erste Teil seiner Predigt. Was passiert da also gerade? Petrus zeigt auf, dass die Menschen, die da vor ihm stehen, hautnah erleben, wirklich selbst dabei sind, wie Gott gerade seine Geschichte schreibt und fortführt. Sie sind da, wo Gott gerade am Werk ist und seine Geschichte vorantreibt. Die Israeliten, die ja größtenteils das Alte Testament sehr gut kannten, wussten, dass Gott das versprochen hat im Alten Testament, dass er seinen Geist, einen neuen Geist, auf sein Volk kommen lassen will. Der Prophet Joel hat es angekündigt, wie Petrus es zitiert. Aber auch die Vorgänger und Nachfolger von Joel haben das immer wieder gesagt, sodass das Alte Testament eigentlich voll davon ist. Wir können uns einfach auch mal die Jahreslosung nochmal vor Augen holen, wo das auch erwähnt wird. In Hesekiel 36, Vers 26 steht nämlich: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hier wird es auch erwähnt: Einen neuen Geist lege ich in euch. Im Alten Testament finden wir also an ganz, ganz vielen Stellen dieses Versprechen Gottes. Und sein Volk hat darauf gewartet, dass das endlich mal passiert. Und Jesus selbst hat dieses Versprechen ja auch aufgegriffen. Als er zu seinen Jüngern geredet hat, hat er gesagt: Ich werde zu meinem Vater gehen und euch dann meinen Geist oder Gottes Geist, so heißt es an verschiedenen Stellen, senden. Und er wird bei euch sein, wenn ich bei meinem Vater bin. Und Petrus greift genau diese Erwartung auf, die alle Israeliten erwartet haben. Und er sagt: Genau das passiert hier und jetzt vor euren Augen. Das ist seine Erklärung für die Frage: Was geschieht hier? Und danach hält er eine Predigt, die wir jetzt noch zusammen lesen wollen. Es sind ein paar mehr Verse. Ab Vers 22 geht's weiter. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Schon David sagt über ihn: Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung, denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest. Und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist die Rede, die Petrus direkt im Anschluss gehalten hat, so oder mit ähnlichen Worten. Petrus spricht von dem Ereignis, das viele der Zuhörer, die da vor ihm standen, wahrscheinlich gesehen oder zumindest davon gehört haben. Denn die Kreuzigung geschah am Passafest, das andere jüdische Fest, wo ebenfalls alle dazu aufgefordert wurden, nach Jerusalem zu kommen. Jesu Kreuzigung geschah also vor 50 Tagen. Und diese Leute, die vor ihm waren, waren vielleicht bei der Kreuzigung dabei, einige sicherlich, und waren vielleicht auch in der Menge und haben mitgeschrien: Kreuzige ihn. Und jetzt stehen sie vor Petrus und er erklärt es ihnen und versucht ihnen zu erklären, wer Jesus ist. Er erklärt, dass Jesu Tod und Auferstehung, was diese Leute alle mitbekommen haben vermutlich, genau die Voraussagen Davids erfüllen, die er im Alten Testament gemacht hat. Und damit zeigt er auf, wer Jesus eigentlich war. Eben nicht einfach nur ein Mensch, den die Juden durch die Römer gekreuzigt haben, sondern dass er Gottes Sohn war und der Messias, der Retter, auf den Israel schon so lange wartet. Und wenn wir uns das alles vor Augen halten, was Petrus da gesagt hat, man könnte natürlich in die Details gehen und gucken, wie die Zitate verwendet werden und all sowas, aber ich denke, an dieser Stelle reicht es, wenn wir mal von oben auf diesen Text drauf gucken. Es hilft mehr an dieser Stelle. Und wenn wir das machen, sehen wir, dass an Pfingsten durch die Predigt von Petrus und das, was die anderen Jünger gesagt haben, eigentlich genau das erfüllt wird, was Jesus einige Tage vorher, als er noch bei den Jüngern war, gesagt hat. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort sagt Jesus zu seinen Jüngern: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erden. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und genau das passiert. Petrus und die anderen Leute, die von Jesus an dieser Stelle sprechen, bezeugen ihn. Sie sagen, wer er ist, nicht ein Mensch, sondern Gottes Sohn und der Messias. Jesus hat angekündigt, dass er den Heiligen Geist an Pfingsten nicht einfach nur sendet, damit es seinen Jüngern in erster Linie besser geht und sie nicht mehr alleine sind. Das ist ein Nebenprodukt des Heiligen Geistes, würde ich mal einfach so salopp sagen. Aber das, was Gott wichtig war, was Gott heilig war, warum er den Heiligen Geist gesandt hat, ist es nicht in erster Linie. Was der Heilige Geist eigentlich bewirken will, ist, dass Christen Christus bezeugen. Dass Christen Christus bezeugen. Deshalb auch der Name. Und wenn wir die Apostelgeschichte einmal lesen oder einfach nur die ersten 8 Kapitel, dann finden wir in diesen 8 Kapiteln 5 Reden, die Jesu Jünger halten. 5 Stück. Und in jeder dieser Reden versucht einer der Jünger genau das zu tun. Zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, nicht einfach nur ein Mensch. Und dass er der Messias ist, auf den Israel schon so lange wartet. Das bezeugen all diese Reden. Und die ersten Christen haben dort, wo sie konnten, genau das immer wieder getan. Mit Worten und mit Taten haben sie gezeigt, dass Jesus der Christus ist und haben versucht, anderen Menschen in seinem Namen zu helfen. Und das ist Pfingsten. Daran erinnern wir uns jedes Jahr. Das ist die Botschaft und das halten wir uns vor Augen. Christen bezeugen Christus. Das hat an Pfingsten begonnen und soll auch niemals aufhören, solange die Erde sich dreht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn es zu dem Gedanken kommt, Zeuge sein oder wie wir es in unseren Kreisen ja auch so schön nennen, Zeugnis ablegen. Bei mir ist es so, wenn ich darüber nachdenke, dann löst es ein gewisses Unbehagen in mir aus. Nicht, weil ich das nicht unterstützen würde. Eigentlich im Gegenteil. Ich stimme dem voll zu. Und unterstütze das auch, aber lieber bei anderen. Lieber bei anderen, nicht bei mir. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ich freue mich, wenn Leute mir davon erzählen, dass sie ihrem Nachbarn oder ihrem Arbeitskollegen von ihrem Glauben, von ihrem Jesus erzählt haben. Ich schätze diese Leute total und ich versuche das auch zu unterstützen, wo ich es kann. Aber wenn es dann an mich kommt oder wenn ich mich versuche, mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, dann steigt so eine gewisse Anspannung in mir auf. Diese Anspannung oder das Unbehagen ist nicht schlecht. Bei mir auf jeden Fall nicht, auch wenn es sich nicht unbedingt gut anfühlt. Aber ich glaube, dass genau das, ich bin eigentlich sogar davon überzeugt, dass es bei mir so ist, dass der Heilige Geist mich dadurch ganz sanft immer wieder daran erinnert, dazu motiviert, das doch auch zu machen. Denn das ist seine Mission. Dafür hat Gott ihn auf die Erde geschickt, zu uns, zu seinen Nachfolgern, damit er uns dazu motiviert. Christen bezeugen Christus und der Heilige Geist will das in mir bewirken. Und deshalb stupst er mich immer wieder an, in der Weise, wie ich es verstehen kann. Und er möchte mich dazu herausfordern, aus meiner eigenen Komfortzone ein Stück weit herauszugehen und das zu machen, was mir nicht so ganz lieb ist, was aber eigentlich ganz wichtig und richtig ist, nämlich, dass ich ein Zeuge Jesu bin. Sein Botschafter, würden wir heute vielleicht sagen. Und Zeugen oder Botschafter kann und soll man natürlich mit Worten und mit Taten sein. Das gehört beides zusammen, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und das mit den Taten, das fällt mir persönlich viel leichter. Ich habe eigentlich kein großes Problem, bei meinen Arbeitskollegen sowieso nicht, aber auch nicht bei meinen Nachbarn, höflich zu sein oder auch zu helfen. Bei einem Umzug, wir haben jetzt neue Nachbarn bekommen, als sie da etwas Schweres hochtragen mussten, habe ich gerne mit angepackt. Das kostet mich keine Überwindung. Aber die Worte gehören genauso dazu und da bleibe ich manchmal stehen. Die ersten Christen, die haben mit Worten und Taten, dort wo sie es konnten, um jeden Preis Christus bezeugt und erzählt, wer er ist. Man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Beides gehört zusammen. Beides ist unsere Botschaftertätigkeit. Einer meiner Dozenten, und damit komme ich schon zum Schluss, Dietrich Schindler, war auch lange Leiter der Inlandmission von unserem Bund. Der hat immer von reproduzierbaren Systemen gesprochen. Das hört sich jetzt hochtrabend an, ist es aber gar nicht. Das sind Hilfestellungen für Leute wie mich, denen diese Botschaftertätigkeit nicht so aus dem Ärmel läuft, denen das Gespräch als Botschafter nicht unbedingt so intuitiv von der Zunge geht. Es sind also Leitfäden, an denen man sich entlanghangeln kann. Und eins dieser reproduzierbaren Systeme möchte ich euch kurz vorstellen. Es sind eigentlich drei Sätze, die so ein Gespräch ermöglichen, die es ankurbeln, die ein Leitfaden für so ein Gespräch sind. Und die Fragen sind zugegeben total einfach. Die erste Frage lautet, wie geht es dir? Nicht schwer, oder? Die Frage stellen wir wahrscheinlich täglich irgendwo. Und wenn mein Gegenüber, wenn die Beziehung zu dieser Person nicht total oberflächlich ist, dann wird die Person irgendwas erzählen. Und wir Deutsche sind ja dazu geneigt, meistens zu erzählen, was gerade nicht so gut läuft. In dem Fall spielt uns das in die Karten. Also ist die zweite Frage, erzähl mir mehr darüber. Personen oder unsere Mitmenschen tun ja nicht gleich alles kund, aber dadurch, dass sie schon mal angefangen haben, da zu reden, signalisieren die so ein bisschen, ja, wir wollen weiter oder wir könnten weiter darüber reden. Und wir signalisieren damit unser Interesse daran. Erzähl mir mehr. Und die Person packt vielleicht etwas mehr aus, erzählt, was gerade läuft und was gerade nicht läuft. Und dann am Schluss, wenn die Person fertig ist mit ihrer Erzählung, kommt die dritte Frage. Darf ich dafür beten? Und je nachdem, wie der Rahmen ist, wie die Beziehung ist, kann man entscheiden, ob man vielleicht direkt vor Ort für die Person betet oder einfach sagt, darf ich zu Hause dafür beten? Und dann nimmt man dieses Anliegen mit und betet zu Hause dafür. Das sollte man dann allerdings auch tun. Und bei so einem Gespräch hat man Gott oder Jesus gar nicht erwähnt, unter Umständen. Vielleicht hat man es gemacht, das Gespräch entwickelt sich ja, es ist ja nur ein Leitfaden. Aber trotzdem hat man ein Ausrufezeichen gesetzt und ein Stück weit den Fuß in der Tür und die Möglichkeit geöffnet für weitere Gespräche. Denn nach einiger Zeit kann man einfach fragen, wie hat sich das entwickelt? Ich habe dafür gebetet, erzähl mal, ist was passiert? Und so können wir das weiter fortsetzen. Und meine letzte Frage, darf ich euch eine Hausaufgabe geben? Die Lehrer machen es ja gerade nicht, deshalb versuche ich das mal. Die Hausaufgabe ist zweigeteilt. Zum einen möchte ich dich und mich, das predige ich mir genauso, das hatte ich vorhin schon gesagt, möchte ich uns dazu herausfordern, so ein Gespräch oder ein ähnliches Gespräch mit einem aus unserem Umfeld zu führen. Und der zweite Teil der Hausaufgabe ist, wenn wir so ein Gespräch geführt haben, dann erzähl einem anderen Christen davon. Das ist die Hausaufgabe. Nicht besonders schwer. Von mir verlangt es aber, dass ich so ein Stück weit rausgehe aus meiner Komfortzone. Anderen ist das total egal. Die machen das ganz natürlich an ihrem Arbeitsplatz mit ihren Nachbarn. Aber es ist eine Hausaufgabe für jeden, der sich daran beteiligen möchte. dann sind wir der Botschaft von Pfingsten auf der Spur. Nämlich, dass Christen Christus bezeugen. Das hat an Pfingsten angefangen und soll sich in unserer Zeit fortsetzen. Amen.